Amen, bitte setzt euch. Philipperbrief und die Stelle, die ich gelesen habe, Kapitel 2, das war eigentlich die erste Hymne der Gemeinde. Wenn die Gemeinde zusammengekommen war, die ersten Gemeinden, und ein Lied gesungen haben und wirklich etwas gelobt haben, dann haben sie diese Stelle eigentlich zusammengesungen. Und diese Stelle fasst das ganze Evangelium zusammen. Diese Stelle, die spricht von Jesus und seiner Herrlichkeit und wie er uns erreicht hat. Und darum geht's ja. Und ich möchte, wie gesagt, heute Morgen über die Einzigartigkeit Jesu sprechen in drei Hauptbereiche, die er schon vollbracht hat. Und wenn wir heute von Weihnachten sprechen, wollen wir nicht von einem Tag oder einen Tag betonen, der sowieso nicht ganz sein Geburtstag ist, wenn wir das mal so laut sagen, ich meine 24. Ja? Sondern ich möchte seine Person betonen. Und es wurden heute Morgen auch Muslime ja betont oder überhaupt erwähnt. Klar, Muslime lehnen ja in der Tat auch die Geburt von Jesus nicht ab. Seine Geburt kommt sogar im Koran vor, in Sure 19. Vers 19 wird er sogar als ein sündloses Kind bezeichnet. Obwohl Mohammed sogar tatsächlich Sünden und Schulden zu vergeben hatte. Aber bei Jesus wird als ein sündloser Mensch beschrieben und dargestellt. Und da sehe ich, dass Jesus doch irgendwie nicht auch ein Randthema in der Geschichte ist. Er wird auch in außerbiblischen Quellen kommt er vor. Er füllt auch eine ganze Menge von Literaturen. Griechen haben auch ihn erwähnt, Römer haben ihn erwähnt, seine Gegner haben ihn erwähnt, jüdische Literaturen haben ihn erwähnt. Und die 66 Schriften der Bibel reden von seiner Person. Viele sind gekommen, ja, und gegangen und haben Teil der Geschichte geschrieben. Manche durch Lieder, auch manche durch Bücher, manche durch politische Revolutionen, manche durch Schwert und Kriege. Aber Jesus hat durch seine Person die Geschichte neu geschrieben. Er hat nie ein Buch geschrieben. Muslime übrigens glauben, dass Jesus ein Evangelium hatte. Und irgendwann wurde diese Bibel verfälscht und durch Juden und Christen. Und so haben wir heute eine neue Bibel. Aber Jesus hat nie ein Buch geschrieben übrigens. Jesus hat nie ein Buch geschrieben, nie ein Lied gedichtet, nie ein Schwert getragen, nie einen Krieg geführt, keine politische Revolution verursacht. Aber seine Person füllt unzählige Bücher, wird in unzählige Lieder gedichtet, in tausende Sprachen und Dialekten besungen. Seine Worte und sein Leben sind eine Quelle für Politiker, Philosophen, Denker und Religiöse. Seine Person ist unvergleichlich. Das ist Jesus. Seine Person hat die Geschichte komplett neu geschrieben. Er ist nicht einer von dieser sterblichen Welt, aber kam in unsere sterbliche Welt und wurde einer von uns, damit wir in seiner unsterblichen Welt hinübergehen. Deswegen möchte ich diesen Text heute Morgen, da wo Paulus schreibt, der als er in Gottes Gestalt war, möchte ich über die drei Bereiche. Als erstes möchte ich betonen, dass er einzigartig ist in seiner Menschwerdung. Jesus war einzigartig in seiner Menschwerdung. Die Heilige Schrift sagt uns, dass seine Stellung nicht ein Raub war. Jesus Christus hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das bedeutet, dass er Gott ist, hat er sich das nicht gestohlen. Er war nicht ein Mensch, der sich zu Gott gemacht hat, sondern er war Gott und wurde Mensch für uns. Und das ist hier die Botschaft, die Paulus hier auch klar macht. Es gibt viele tatsächlich, die sind gekommen und haben sich einfach zu Götter gemacht oder wollten als Götter dargestellt werden. Aber bei Jesus ist es anders. Er war Gott, wurde Mensch für uns. Er kam in der Welt, Und diese Welt kannte ihn nicht oder erkannte ihn nicht. Es ist bekannt in der Welt, dass tatsächlich Könige auf dem Thron sitzen und werden von Knechten und Menschen bedient. Aber Jesus Christus verließ seinen Thron, seine Herrlichkeit, verzichtete auf sein Recht und kam in unsere Welt und wurde Mensch. Und das war kein Raub. Das ist dieser Jesus, den auch Jesaja in Kapitel 6 gesehen hat, und er hat es gesagt: Ich habe den Herrn gesehen. Meine Freunde und liebe Geschwister und liebe Gäste, die Bibel sagt uns, Gott kann niemanden sehen. Aber Jesaja sagt in Kapitel 6, ich habe den Herrn gesehen. Und da gibt es eine gewisse theologische Grundregel. Ich wünsche mir, wir behalten sie. Und das ist wichtig für das Alte Testament. Welche Rolle spielt Jesus im Alten Testament? Er spielt keine Rolle, sondern er ist das Alte Testament. Er ist nicht eine Rolle. Nicht er spielt eine Rolle. Er ist nicht irgendwo in einem Film. Sondern er ist das Thema des Alten Testaments. Es gibt eine Grundregel. Wenn Propheten sagen, wir haben den Herrn gesehen, sei es durch dieser Engel des Herrn oder sei es einfach gesagt, wir haben den Herrn gesehen wie Jesaja, dann meint er, ich habe Jesus gesehen. Und Jesaja sagt es wie folgt in Jesaja 6. Er sagt, ich habe den Herrn gesehen und da waren Engel. Und diese Engel bedeckten sich. Tag und Nacht riefen sie, dieser Mann oder dieser Herr, der auf dem Thron sitzt, riefen sie ihn Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig bist du, o Herr. Das heißt, das ist der Herr, der auf dem Thron saß. Von dem spricht ja auch Paulus hier, der in Gottesgestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Mensch zu werden oder Gott zu sein, der Mensch geworden ist. Das heißt, Jesus wurde Mensch und verließ seine Herrlichkeit. Diese Aussage von Paulus ist eine, an der sich die Geister scheiden. Denn viele Religionsstifter sind gekommen und haben sich so erhöht, als wären sie Götter. Doch bei Jesus ist es anders. Der Gott war, hat sich entäußert, erniedrigte sich und wurde Mensch, wurde Knecht und wurde Verbrecher. Er wurde zu Verbrecher, besser gesagt. Das ist die Erniedrigung Jesus. Er wurde ein Mensch wie wir, er nahm unsere Gestalt. Viele Menschen wollen Jesus bloß als ein netter Philosoph, der ein paar nette Sprüche geklopft hat. Viele Menschen wollen ja auch Jesus als bloß ein Humanist sehen, der nur Menschen half und Mitleid mit armen Menschen hatte. Und viele Menschen wollen auch Jesus nur als ein guter Prophet oder als ein Gesandter Gottes sehen. Aber nicht als Gott. Ich kenne keinen anderen Namen, der so viel Ärgernis oder Ärger verursacht wie der Name Jesu. Warum bietet der Name Buddha, Konfuzius oder Mohammed? Warum bieten alle diese Namen weniger Angriffsfläche als der Name Jesu? Der Grund liegt nur darin, weil er den Anspruch erhoben hat, Gott zu sein. Ich unterhalte mich auch mit ein paar Leuten und ich habe bereits gesagt, ein Muslim hat überhaupt kein Problem. Und ich kenne mittlerweile selten Menschen, die ein Problem haben, Jesus als kleines Kind, als ein nettes Kind zu sehen. Aber wenn es darum geht, dass Jesus als Gott gesehen zu werden, dann scheiden sich die Geister. Und bei Paulus geht es genau darum. Liebe Freunde, die Person, von der wir predigen und reden, ist nicht nur das Kind in der Krippe, das von Maria einfach auf den Arm getragen wurde, sondern das ist Gott selber. Gott wird Mensch, lebt unter uns, das Licht der Welt scheint in der dunklen Welt. Das ist Jesus. Jesus erhob den Anspruch, Gott gleich zu sein. Jean-Jacques Rousseau sagte einmal, kann die Person, deren Geschichte die Evangelien wiedergeben, selbst Mensch sein? Welche Klarheit, welche Reinheit in seinem Verhalten, welche Güte in seinen Unterweisungen, welche Erhabenheit in seinen Lebensregeln, welche tiefe Weisheit in seinen Reden, welche Geistesgegenwart, welche geniale Gerechtigkeit in seinen Antworten. Und Einstein sagte einmal, es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Das ist der, von dem Johannes, sein Jünger, sagte, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes in Fleisch wurde vor uns klar in Jesus Christus und wir sahen Gott und wir dürften Gott anschauen, anfassen, ohne dass wir sterben. Wir sahen die Herrlichkeit Gottes voller Gnade und voller Wahrheit. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen und doch nicht sterben. Gott wird wie wir, Fleisch, Mensch, damit wir Gott sehen und doch am Leben bleiben. Denn niemand kann Gott sehen. Gott kann man nicht sehen, aber der einzige Sohn, der im Vaters Schoß war, der hat Gott für uns ausgelegt, übersetzt. Und das ist Jesus Christus. Er kam in unsere Welt, lebte und lief durch unsere Gassen, wurde Mensch. Er entäußerte sich. Entäußern bedeutet, er verzichtete auf sein Recht. Das heißt, er hatte all das Recht, in den Gassen, unter den Menschen zu sein und angebetet zu werden. Er hatte alle Recht, als König gefeiert zu werden. Aber er entäußerte sich, wurde Mensch wie wir, damit wir Gott anschauen, in die Augen sehen können und doch nicht sterben. Und die Menschen, sagt uns Johannes, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht lief in unsere Welt, aber nur in unsere dunkle Welt. Er kannte ihn nicht. Er hatte alle Macht. Er hatte alle Fähigkeiten. In ihm war all die Fülle Gottes. Durch seine Worte könnten wir sehen, dass es kein gewöhnlicher Mensch ist. Durch seine Taten könnten wir sehen, dass es kein gewöhnlicher Mensch ist. Durch sein Wirken könnten wir sehen, dass es kein gewöhnlicher Mensch ist. Und durch seine Liebe. Er kam als Mensch, verborgen in Mensch. Denn Gott im Alten Testament erschien auch durch eine Wolkensäule, als das Volk in der Stiftshütte anbetete. Doch diese Wolkensäule war auch hier mit einem Vorhang verhüllt, damit das Volk nicht in als Allerheiligsten schauen kann und sterben muss. Und diese Wolke, die Schechina im Alten Testament, diese Herrlichkeit, sagt uns Johannes, diese Herrlichkeit wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Vollmächtig, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus, der hat die Fähigkeit und die Fülle Gottes hatte und 100% Gott war und 100% Mensch wurde. Er lebte wie wir. Er redete wie wir, aber die Inhalte waren nicht wie wir. Seine Worte waren anders. Sein Verhalten war anders.
seine Wunder waren außergewöhnlich. Das ist so ähnlich wie vor kurzem. Ich durfte vor kurzem einen Porsche fahren für 10 Minuten. Wir hatten einen Gast, hatten Porsche. Sagte, willst du mal fahren? Ich sage, ehrlich gesagt, bin ich nicht so heiß drauf, aber probiere ich mal. Wisst ihr was? Unter der Haube steckten mehr als 250 PS oder 300. Nur es gab ein Problem. Ich fuhr auf Straße, wo ich nur 50 fahren durfte. Das heißt, unter der Haube steckte ein Porsche-Motor. Nur die Straße und das Gesetz dieser Straße erlaubte mir nur 50 zu fahren. Und deswegen müsste dieser Porsche sich der Straße und dem Gesetz dieser Straße auch unterordnen. Und das ist so. Wenn Paulus sagt, der in Gottes Gestalt war, der die Herrlichkeit Gottes ist, kam in unsere Welt und Paulus sagt in Galater 4:4, sagte er uns wie folgt, als die Zeit erfüllt war, kam Gottes Sohn, Jesus Christus, unter dem Gesetz und wurde durch eine Jungfrau geboren. Unter dem Gesetz dieser Welt. Das heißt, Jesus, der nur vielleicht vom Anblick her ein Mensch war, er war auch vollkommen Gott. Er hätte durch seine Vollmacht alles bewirken können, was wir niemals erfassen könnten. Er hat ja hier und da auch seine Herrlichkeit den Jüngern gezeigt. Aber er hat ja auch durch seine Wunder gezeigt, dass ich außergewöhnlich bin. Jesus Christus kam in unsere Welt und wurde Mensch wie wir und lebte unter uns. Und wir sahen diese Herrlichkeit. Und deswegen unterscheiden wir uns von allen Religionen. Es gibt ja alle Religionen sind ja nette Wege, aber Religionen sind in der Regel Wege von unten nach oben, um Gott zu erreichen. Aber bei uns ist es genau anders, in der Bibel, in Gott. Gott ist anders, wenn wir von dem wahren Gott sprechen. Gott ist nicht der Weg von unten nach oben, sondern der Weg von oben nach unten. Gott kommt zu uns. Gott erreicht meine Welt. Und deshalb gibt es immer wieder Versuche, um Gott zu erreichen. Aber Gott ist heilig. Gott ist herrlich. Er ist einzigartig. Seine Einzigartigkeit zeigte Jesus damit, indem er Mensch wurde, in unsere Welt kam. Seine Erniedrigung, Menschwerdung. Gott wird Mensch und kommt in unsere Welt. Zweite, was ich sagen will, ist, er war einzigartig in seiner Kreuzigung. Er ist nicht nur gekommen, um zu lehren. Jesus ist nicht nur gekommen, um zu predigen. Jesus ist nicht nur gekommen, um schöne Worte zu machen, sondern er ist gekommen, um zu sterben. Er starb nicht den normalen Tod, sondern wurde als Verbrecher, kam als Verbrecher in unsere Welt. Wenn ihr hier drauf schaut, das ist so ungefähr wie in Babylon. In Babylon oder in Babel, das ist ja auch später Babylon, Babel sind Wege, Menschen wollten Götter werden. Sie wollten Gott erreichen. Aber in Bethlehem wird Gott Menschen erreicht, uns. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob ich ein Babel bin, ein Babelbauer, um Gott zu erreichen, oder ob ich wirklich die Botschaft der Bibel annehme. Gott wird Mensch und erreicht uns. Jesus Christus kam, und hier sagt uns Paulus, er kam in Vers 8 und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigt er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist gekommen, um auch zu sterben. Er starb nicht den normalen Tod, sondern als Verbrecher. Er erniedrigte sich in drei Stufen. Wir sehen ja, dass Gott Mensch wird, nicht nur Mensch. Er wurde auch Knecht, das bedeutet Diener. Jesus Christus ist gekommen und hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Und er ist nicht nur gekommen und wurde Mensch und Knecht, sondern er wurde zu Verbrecher. Die Bibel sagt uns in 2. Korinther Kapitel 5, der letzte Vers, in Vers 21, sagt uns die Bibel, der von keiner Sünde wusste, wurde zu Sünde für uns, damit wir vor Gott gerecht werden. Das heißt, Jesus hat sich in drei Stufen erniedrigt. Mensch, Knecht und Verbrecher. Und dann am Ende stirbt er, damit wir vor Gott gerecht werden. Dort am Kreuz, wo er unter Schmerz und Leid hing, zeigt er das Herz Gottes. Dort sprach er Worte des Segens. Am Kreuz, Jesus Christus sprach Worte, die kein Mensch am Kreuz reden konnte. Viele hingen am Kreuz, aber viele waren am Verfluchen und am Fluchen. Sie haben Gott und die Menschen verflucht. Aber bei Jesus kam nur ein Segen aus seinem Mund raus. Jesus starb als Verbrecher, aber nicht, weil er was verbrochen hat. Sogar seine Feinde haben gesagt, in ihm haben wir kein Makel gefunden. Ich sehe in ihm keine Schuld, sagte Pilatus. Er fragte einmal seine Feinde, mit welcher Sünde könnt ihr mich überführen? Das heißt, Jesus starb nicht, weil er was verbrochen hat und nicht, weil er ein Verbrecher ist. Er starb für uns, weil wir gesündigt haben, weil wir getrennt von Gott sind. Er ist für uns gekommen und gestorben, weil wir uns zu Göttern machen wollten. Und jetzt hat Gott den Weg gemacht und gekommen, nicht damit er als nettes Kind bleibt. Liebe Freunde, ich wiederhole das noch einmal. Sogar der Islam lehnt es nicht ab, ein kleines, nettes Kind zu haben. Der Islam erkennt sogar, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Der Islam bezeugt sogar, dass Jesus sündlos ist. Nur wenn es darauf ankommt, dass Jesus Christus für die Sünden der Menschheit gestorben ist, da lehnt der Islam diese Wahrheit radikal ab. Das heißt, wenn es darum geht, die Erlösung der Menschheit vor Augen zu malen, da meldet sich der Geist dieser Welt und sagt, nein, das wollen wir nicht. Und liebe Freunde, es ist Weihnachten. Manchmal erwarten wir nette Predigt. Aber ich kann euch nur sagen, wenn Religionen sich eines Tages einigen werden, dann werden sie sich über eine Wahrheit einigen. Weg mit dem Kreuz. Ich werde euch in 20 Jahren daran erinnern. Es ist gar nicht weit von uns. Ich muss kein Prophet sein. Weg mit dem Kreuz. Predigt bloß nicht, dass Jesus als Erlöser dieser Welt gestorben ist. Und wenn sie sich eines Tages über eine Sache einigen werden, alle Religionen, dann werden sie sich über diese Wahrheit auch einigen. Sagt bloß nicht, dass Jesus Gott ist, das ist zu radikal, und dass er der einzige Weg zur Erlösung ist. Wenn ich sage, wir sind alle Sünder, wie die Bibel das sagt, ich bin nur einfach eine laute Stimme. Die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus kam und starb an unserer Stelle als Sünder oder besser gesagt als Verbrecher, damit wir Verbrecher, die eigentlichen Verbrecher, vor Gott gerecht werden. Und irgendwann wird diese Wahrheit unterdrückt. Und diese Wahrheit ist eigentlich das Ziel. Jesus ist nicht geboren, er ist nicht gekommen, um ein nettes Kind zu bleiben. Jedes Kind kommt zu dieser Welt, wird geboren und kommt in dieser Welt, damit es lebt. Nur bei Jesus. Er ist geboren, gekommen in unsere Welt, damit er stirbt. Er ist nicht gekommen, damit er als Prediger sein Leben endet, als Philosoph sein Leben endet. Nicht damit er als Humanist sein Leben endet, sondern Jesus wurde geboren, kam in unsere Welt, damit er das Kreuz erreicht. Die Botschaft von Weihnachten ist nicht vollkommen, wenn wir nur von ein kleines Kind reden. Das ist nicht der ganze Jesus. Das kleine Kind stört niemanden. Der ist auch überall zu finden. Seine Sprüche stören auch niemanden. Nur was die Welt stört, ist, dass Jesus gestorben ist. Weil das heißt, wozu? Ich brauche doch keinen Erlöser. Da merkt der Mensch, er ist doch gekommen, weil ich doch vielleicht einen Erlöser brauche. Und das möchten Menschen nicht hören. Aber das ist die Botschaft der Bibel. Jesus ist gekommen, geboren, um zu sterben. Und das ist seine Einzigartigkeit. Und was ich faszinierend bei Johannes finde, am Kreuz beschreibt er Jesus und sagt, am Kreuz spricht er das letzte Wort. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, und neigt sein Haupt. Ich frage euch mal einfach, wenn ihr mal einnickt, aus Versehen im Zug, im Auto, wenn du fährst und du mal ein bisschen schlafen gehst, was machst du zuerst? Neigst du dein Haupt und schläfst, oder schläfst und neigst dein Haupt? Bitte? Das heißt, es passiert so. Richtig? Bei Jesus war es anders. Bitte lies mal die Bibel. An manchen Stellen ist es sehr, sehr lohnenswert, auch mal ein bisschen länger zu bleiben, stehen zu bleiben, nicht mal als Geschichte zu lesen. Es macht Sinn, die Bibel beschreibt Dinge nicht einfach zufällig. Jesus ist Jesus, ist nicht ein Gesandter nur und ein netter Prophet. Er ist Gott. Die Bibel sagt uns, er sprach diese Worte: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, und neigt sein. Er hat die Stunde, die Sekunde, die Minute bestimmt, wann er sterben wird. Das hat er bestimmt. Und eines Tages hat er gesagt, mein Leben nimmt keiner von mir weg. Ich lasse sie. Ich habe die Stunde dazu. Und dieses Wort Stunde füllt auch das ganze Evangelium von Johannes. Das heißt, Jesus ist einzigartig in seinem Tod. Er starb nicht den normalen Tod. Er starb, damit du und ich heute nicht hoffnungslos sind. Das ist Jesus. Jesus Christus stirbt. Und da sagt uns auch die Bibel, dass er gekommen ist, wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Bis zum Tod. Dort am Kreuz bezahlte Jesus die Schuld der Menschheit. Und zum Schluss möchte ich sagen, er ist einzigartig in seiner Auferstehung und Verherrlichung. In Vers 9 bis 11 heißt es wie folgt: Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Jesus heißt nicht irgendwie sowas wie Giuseppe, weil es sich nett anhört. Oder keine Ahnung, Frank, weil es schön ist. Oder Hussein. Hinter diesen Namen verbirgt sich die Schätze des Himmels. Hinter den Namen ist alles zu finden, was zu finden ist. Jesus Christus von der Geburt, Emmanuel, Retter dieser Welt, Licht dieser Welt, der gute Hirte, das Brot des Lebens, die Auferstehung, der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Tür, all das ist in ihm zu finden, das Leben. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht dieser Welt. Das ist hinter diesem Namen. Jesus Christus. Nur bei Jesus, er starb. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir reden zu viel von der Kreuzigung und bleiben am Kreuz lange stehen, aber wir gehen manchmal nicht zum leeren Grab. Am Grab können wir Jesus, der auferstandenen Messias, tatsächlich auch sehen. Jesus ist auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre sein Tod sogar fake. Wäre alles eine Lüge. Aber Jesus ist auferstanden. Er hat den Genick des Todes gebrochen. Er hat alles besiegt, was gegen uns war. Ob Teufel, ob Sünde, ob Hölle, ob Satan. All das hat er durch seine Auferstehung bezahlt. Er hat es proklamiert durch die Auferstehung. Und heute feiere ich Jesus. Jesus, der Auferstandene. Den wurde auch den Namen gegeben. Jesus von der Geburt. Jesus, weil er sein Volk rettet. Emmanuel, weil Gott mit uns ist. Gott wird Mensch, wohnt unter uns, stirbt als Mensch. Am Grab besiegt er den Tod. Er wird verherrlicht. Die Herrlichkeit, also von Herrlichkeit meine ich, zu Erniedrigung und Menschwerdung. Von Erniedrigung und Menschwerdung zu Erhöhung und Herrlichkeit. Und das haben ja auch schon die Weisen, die Sterndeuter, das ist eigentlich das wahre Wort für, die Sterndeuter, die aus dem Osten gekommen sind, schon erkannt, als sie schon den Stern gesehen haben. Die Sterndeuter brachen ja auch drei Geschenke zu Jesus. Sie brachen Gold, Myrrhe, und dann auch noch brachen sie Weihrauch. Gold als Zeichen dafür, Symbol für sein Königreich oder dass er König ist. Sie brachen auch Weihrauch, weil sowas bringt man vor Gott. Seine Gottheit wurde anerkannt. Und Myrrhe für seinen Tod und Opfer. Sie haben Jesus schon von der Geburt als Gott, König und Opfer schon da anerkannt und haben sich vor einem Kind niedergebeugt. Jetzt ist die Frage, woher wussten sie das? Woher wussten diese von fernen Osten, dass dieser Stern von einem König spricht? Habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt? Osten übrigens ist eine Bezeichnung in der Bibel für Babel. Und in Babel oder in Babylon, so, Osten ist eine biblische Bezeichnung für Babylon. Und in Babylon lebte eines Tages ein Prophet namens Daniel. Daniel lebte in Babylon und er war der einzige Prophet, der auch eine Prophetie ausgesprochen hat, die den Zeitpunkt des Kommens des Messias gesagt hat. Vorausgesagt, das liest ihr in Daniel 9 übrigens. Er bestimmt das Kommen des Herrn Jesu Christi mit den 7 Jahrwochen, was das auch immer ist, können wir gerne irgendwann mal drüber reden. Aber Daniel ist der einzige Prophet, der Zeitpunkt bestimmt, wann Jesus kommen wird. Und Daniel ist der erste Prophet, der außerhalb Israel was geschrieben hat. Und Daniel war auch der Prophet, der nicht unbedingt alles in Hebräisch geschrieben hat, sondern in Aramäisch. Und Daniel war eines Tages der Retter der Astrologen in Babylon. Das heißt, er hat ihr Leben einmal vor dem Tod, vor dem Ultimatum des Königs gerettet. Und irgendwann wurde er zu Chef dieser Astrologen, aber nicht als Astrologe, sondern als ein Gottgläubiger. Anscheinend konvertierten sie alle zu dem lebendigen Gott Israel, diese Astrologen. Daniel sprach ja von dem Messias, der kommen wird und in einem bestimmten Zeitpunkt im Osten, in Babylon. Und er hat Schriften geschrieben, die zurückgelassen wurden. Und irgendwann wurden diese Schriften auch gelesen. Nur, woher wissen wir, dass ein Stern von einem König spricht? Wir lesen noch eine zweite Geschichte von Babylon, und das ist von Bileam, der in 4. Mose 21 und 5. Mose 24 vorkommt. Dort wird auch jemand eingeladen, der heißt Bileam, und der soll das Volk Israel verfluchen. Nur Gott legt Bileam die Worte in den Mund und statt, dass er das Volk Israel verflucht, er segnet dieses Volk. Und dann plötzlich bekommt er eine Prophetie, er sagt, dass aus dem Volk ein Stern kommen wird, erscheinen wird. Und er wird das Zepter Israels sein. Und das waren auch Schriften, Prophetien von Jesus, die in Babylon im Osten, im fernen Osten festgehalten wurden. Und diese Weisen, die hatten ja diese Schriften und die lasen diese Schriften und irgendwann sahen sie diesen Stern leuchten, wie sonst kein anderer und plötzlich hatten sie tatsächlich, weil sie schon gottgläubig geworden waren, hatten sie diese Prophetien von Daniel und das, was sie auch schon in Babylon durch Bileam sahen, an den Stern Israel gedacht. Und sie machten sich auf den Weg und gingen hin und verfolgten diesen Stern, bis sie das Kind in Bethlehem erreichten. Warum erzähle ich überhaupt diese Geschichte? Ich erzähle diese Geschichte, weil ich am Ende eine Frage stellen möchte. Meine Frage ist, ob du noch in Babylon bist, in Babel oder schon in Bethlehem bist? Das ist meine Frage, die ich am Ende stellen möchte. Ich möchte aber auch sagen, dass du, wenn du heute sagst, ich möchte nicht in Babylon bleiben, nicht in Babel, wo ich den Weg alleine machen möchte, und ich möchte auch nicht dort bleiben, ich möchte den Weg machen, um das Kind, das Gott ist, der gekommen ist, gestorben ist, auferstanden und verherrlicht ist, anzutreffen, um ihn zu sehen. Von dem sagt er hier Paulus, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Meine Freunde, liebe Geschwister, Jesus ist nicht gekommen, damit er das Werk vollendet nur, also nicht nur gekommen, um geboren zu werden, um zu predigen und zu sterben und aufzustehen und verherrlicht zu werden, sondern er ist gekommen, damit unsere Knie sich beugen, wie diese Weisen vom Osten gekommen sind. Und unsere Zungen bekennen und fragen, wo ist der König, damit wir ihn anbeten können. Diese Frage war die Frage der Weisen, die vom Osten gekommen sind. Diese Ausländer, die gekommen sind nach Israel, sind bewusst hingegangen, um das Kind in der Krippe anzubeten. Und ich frage mich nur, wo bist du heute? Der Erich Sauer sagte in seinem Buch einmal, der Triumph des gekreuzigten Christus ist auferstanden. Mit dem Siegerruf ist das Evangelium durch die Lande gedrungen. Die Botschaft vom Kreuz ist zugleich die Botschaft von der Auferstehung. Darin besteht ihre Unüberwindbarkeit. An sich wäre eine Rückkehr des Erlösers in den Himmel auch ohne leibliche Auferstehung denkbar gewesen, aber ohne leibliche Auferstehung wäre Christus im Vollsinn des Wortes überhaupt nicht als Todesüberwinder offenbar geworden. Denn Tod ist doch nicht Aufhören der Existenz, nicht Auslöschen des Daseins, sondern Auseinanderreißung des Zusammenhangs von Geist, Seele und Leib, Überwindung des Todes muss darum in der Wiedereinsetzung dieser Einheit offenbar werden. Ein Alexander sagte einmal, er war ja ein Systemkritiker, der Kommunismus ist gescheitert, weil er keine Antwort auf die Frage nach der Schuld, auf die Frage nach dem Leid und auf die Fragen nach dem Tod. Und dann sagte Erich Sauer noch weiter und zum Schluss möchte ich diese Worte sagen. Aller Zeiten Wendepunkt, aller Liebe Höhepunkt, alles Heils Ausgangspunkt, aller Anbetung Mittelpunkt. Jesus ist gekommen, meine Freunde, und ich möchte sagen, dass Jesus Christus einzigartig ist. Er ist einzigartig in seiner Menschwerdung, einzigartig in seiner Kreuzigung und einzigartig in seiner Auferstehung und Verherrlichung. Jesus sitzt in seiner Herrlichkeit und er hat ja einmal gebetet, Vater, ich möchte wieder meine Verherrlichung haben oder meine Herrlichkeit, jetzt in meine Worte, in Johannes 17 lesen wir das in seinem Gebet. Mein Platz, den ich davor schon bei dir hatte. Ich komme daher. Ich bin Mensch geworden. Jesus ist da. Er bietet sich an. Wir bieten nicht ein machtloses Kind an. Wir bieten keinen Philosophen an, kein Humanist. Er ist viel mehr und kein toter Prophet. Wenn wir toten Propheten suchen, gibt es genug Pilgerreisen. Tote Heiligen gibt es genug Pilgerreisen. Aber wir bieten der Herr der Propheten an. Der Herr aller Heiligen, der jeden Heiligen durch sein Blut geheiligt hat und durch seine Auferstehung die Gerechtigkeit gegeben hat. Zu dem Jesus lade ich heute Morgen ein. Und dazu bitte ich euch mal aufzustehen und dann können wir Gebetsgemeinschaft auch mal machen. Lasst uns bitte aufstehen.